Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, da sind wir wieder. Ich freue mich und ich muss sagen, das Einzige, was die dunklen Tage jetzt etwas versüßt, ist die Tatsache, dass es tatsächlich schon Marzipankugeln und Lebkuchen gibt. Also da soll es ja schon länger geben. Mir ist es nur gerade aufgefallen. Moin Wilhelm, erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Norderney, lässt grüßen. Wie ist denn das Wetter heute bei euch? Weil ich bin ja heute leider nicht auf der Insel.
Ja, moin Ludger und hey an alle unsere Zuhörer. Also und Zuhörerinnen natürlich.
Natürlich.
Also, erstmal möchte ich sagen, die Sonne scheint bei uns heute.
Oh, Neid.
Also wir sind gar nicht so grau in grau. Also wir blicken ja auch auf einen sehr, sehr schönen Oktober zurück. Also die Gäste, die in den Herbstferien bei uns waren, können sich also nicht wirklich beschweren.
Richtig.
Klar, es hat zwischendrin auch mal geregnet. Aber Marzipankugeln und Spekulatius und Co., also das gibt es bei uns schon seit September.
Mir ist das nie so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo ich eingekauft habe, aber ich war letztens in so einem Supermarkt. Ich habe gedacht, ich falle tot um, weil das war regalweise. Irre.
Ja, also ich glaube, wenn du das frisch essen willst, musst du Weihnachten im September feiern, weil das liegt so lange in den Regalen. Also habe ich immer den Eindruck,
ja, das stimmt,
dass das dann Weihnachten schon alles gar nicht mehr so taufrisch ist.
Wobei, wenn wir das dann im September feiern, dann produzieren die wahrscheinlich schon im April die Dinger.
Ja,
die passen sich wahrscheinlich also, auch an. Ne?
Da wird ja aus dem Nikolaus sozusagen der Osterhase gedrechselt. Genau, Osterhasi und Nikolausi, wer kennt das nicht? Ja, aber Spaß beiseite. Es weihnachtet sehr. Im nächsten Monat ist schon wieder Weihnachten.
Ich weiß
nicht. Und das ist wirklich irre. Also wir bereiten gerade schon alles vor für die Weihnachtstage, weil dann auch wieder sehr viele Gäste auf der Insel sein werden.
Ja, natürlich. Also da gehe ich mal von aus. Es ist ja jedes Mal, ich werde dreimal, glaube ich, Silvester gefeiert. Das war jedes Mal bumsvoll, sogar schon zu Weihnachten. Ist, glaube ich, auch eine Jahreszeit, in der sich das lohnt. Wenn du sagst, ihr bereitet euch vor, ich habe immer gedacht, so November ist mal so der lazy Monat. Da sind nicht so viele Veranstaltungen bei euch auf der Insel. Da könnt ihr auch ein bisschen ausruhen. Und letztens hat mir, das wusste ich nicht, hat mir jemand gesagt, ja. Und wir haben sogar einen Termin auf Norderney verlegt, weil die gar nicht wussten, dass auf Norderney die Herbstferien 4 Wochen dauern. Ist das so? Oder
ja,
ist das Quatsch? Hat er mich vereimert?
Also die Herbstferien für die Schulkinder auf Norderney sind 4 Wochen. Und wir haben natürlich auch viele Herbstgäste, die natürlich auch als Feriengäste hier waren mit ihren Kindern in der schulfreien Zeit. Und ja, also ich muss sagen, wir hatten sehr viel Leben auf der Insel und jetzt wird es natürlich ein bisschen ruhiger, aber jetzt haben wir eben auch viele Gäste auch in den Kliniken, die zu Besuch sind, aber auch viele Tagungsgäste. November ist so ein klassischer Tagungsmonat, wie auch die Wochen vor Ostern. Und ja, jede Veranstaltung will ja auch gut vorbereitet sein. Und insofern haben wir eigentlich das Ganze ja immer gut zu tun.
Du hast gesagt, es wird auch sauber gemacht. Also ich habe irgendwann bei NDR1, glaube ich, habe ich mal gehört, dass irgendwelche Inseln oder waren es vielleicht auf Festland, dass sie irgendwelche Strandkörbe versteigern, die vielleicht dann nicht mehr den Ansprüchen von TouristInnen entsprechen, aber dass die doch trotzdem noch so gut sind, dass man sie noch verhökern kann. Macht ihr sowas auch oder bleibt das Inventar und wenn es nicht mehr funktioniert, wird es verschrottet?
Also wir machen das nur bedingt, weil wir haben ja eine eigene Strandkorbwerkstatt, wo wir die kaputten Strandkörbe auch so lange herstellen, bis sie also wirklich nicht mehr anbietbar sind. Und dann sind sie meistens auch so hinüber, dass man sie auch nicht mehr guten Gewissens verkaufen kann. In den Fällen, wo das möglich ist, tun wir das. Wir haben auch immer mal wieder Anfragen, aber im Großen und Ganzen machen wir da jetzt keine Versteigerungen oder großartige Verkaufsaktionen, weil wir ja auch neuwertige Norderney-Strandkörbe verkaufen. Das ist uns lieber.
Das kann ich verstehen. Und auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, sauber machen. Die Promenade muss ja nicht unbedingt gefegt werden oder keine Ahnung, der Sand von links nach rechts geschaufelt, aber was bedeutet dann für euch sauber machen? Habt ihr dann nicht mal Zeit, auch so mal ein bisschen was durchzugucken, um mal richtig wieder in Stand zu setzen? Und was heißt sauber machen?
Ja, das ist das klare, reine Machen. Ne? Also der Infrastrukturen, also wenn die das ganze Jahr in Anspruch genommen werden, dann schauen wir am Ende des Jahres eben auch, wir revisionieren zum Beispiel das Badehaus. Das ist dann 2 bis 3 Wochen geschlossen und dann wird alles von der Picke auf gereinigt und technisch wieder auf Vordermann gebracht, so gut es dann eben immer auch geht. Wir haben mit dem Konversationshaus und vielen anderen Infrastrukturen ja auch viel, viel an Gebäulichkeiten, die immer wieder instand gesetzt werden müssen, die revisioniert werden müssen. Und so ist November, aber auch Januar, Februar die klassische Jahreszeit, wo man Großreine macht, aufräumt, Frühjahrsputz macht. Kennst du ja auch von zu Hause
aus. Genau, selbstverständlich. Ja, klar. Ja,
und insofern, wenn man hinten fertig ist, fängt man hier vorne wieder an.
Ja. Genau. Der ewige Lauf der Zeit, nicht? Da müssen sich junge Menschen noch dran gewöhnen, die Älteren, die kennen das natürlich. Die Frage, die jetzt nochmal aufkam bei mir zumindest, also ich habe gelesen, dass doch auf unsere letzte Ausstrahlung, auf unseren letzten Podcast dann doch eine ganze Menge an Reaktionen dann doch noch gekommen ist, weil wir haben ja das Thema Lebensraum in den Mittelpunkt gestellt, dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, was denn Lebensraum für die Norderneierinnen und Norderneier eigentlich bedeutet und dass unter anderem eben auch alles so teuer geworden ist, was die Wohnung betrifft etc. etc. Und ich glaube, das hast du auch mitverfolgt. Wie viel ist denn eigentlich aufgelaufen? Gab es da noch Fragen dazu?
Ja, also etliches. Also das ist ein Podcast gewesen, der eine große Resonanz gefunden hat. Also auch viel positive Resonanz, dass wir also solche auch Themen
klare
auch
Kante geredet
ansprechen.
Haben, ne?
Ja. Aber es gab durchaus auch kritische Stimmen und auch Themen, die Gemüter also auch bewegt haben, insbesondere das ganze Thema bezahlbarer Wohnraum. Das ist ein wirklich sehr schwieriges und immer wieder sehr aktuelles Thema hier auf der Insel. Und natürlich auch stelle ich immer wieder fest, dass alles munter miteinander vermischt und vermengt wird. Der Ausverkauf der Insel, dann das neu zu entstehende Hotel, das ja jetzt ab Oktober quasi angefangen ist, in den Bau zu gehen. Der Bauzaun steht.
Ja, vielleicht mal für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben und die Unterdalei kennen, wo ist das? Einfach nur mal kurz zur Orientierung.
Ist das Louvre Hotel, das ist ja, wenn du so willst, über fast zwei Jahrzehnte diskutiert und dann am Ende jetzt auch projektiert worden, wird über die Familie Brune hier auf der Insel gebaut und ist in direkter Nachbarschaft des Badehauses, also wo früher das alte Kurmittelhaus gestanden hat. Und dieses Gelände ist ja seit vielen, vielen Jahren brach. Und natürlich fragen sich auch viele, warum habt ihr denn da nicht zum Beispiel Wohnraum vorgesehen? Am Ende des Tages muss man wirklich sagen, man kann alles diskutieren, aber man muss immer aufpassen, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Und vielleicht nutzen wir diese Sendung mal,
ja, ich wollte gerade sagen,
das mal
einfach
ausführlich,
mal zur Differenzierung,
ja. mal ausführlich zu entkernen, das Thema, dass man wirklich auch die unterschiedlichen Themen mal und was auch dahinter stecken kann, zumindest aus meiner Sicht und auch vielleicht aus politischer Sicht darstellen.
Ja, die Frage ist ja ganz einfach, wie ist das mit den Wohnungen? Wir haben ja auch im letzten Mal darüber gesprochen, die Frage, ob es dann eine Steuer gibt auf diese Zweitwohnsitze, wie auch immer. Dann natürlich die Frage der Nutzung, dass also über viele, viele Wochen, vielleicht sogar Monate, solche Wohnungen gar nicht in Benutzung sind, die natürlich als Wohnraum natürlich auch dann komplett wegbrechen für den Markt und werden dann von den Menschen, die dann vielleicht ab und zu mal kommen, dann vielleicht mal selber genutzt. Also da ist doch immer die Frage der Abwägung, wo geht denn da die Reise hin? Und ist tatsächlich so ein Komplex wie das neu gebaute oder zubauende Hotel, hätte es tatsächlich so viel Wohnfläche gebracht, wenn man es denn tatsächlich in Wohnraum oder in Apartments umgewandelt hätte?
Also um es mal vorwegzunehmen, Ludger, ich glaube, dass Norderney, zumindest was die öffentliche Hand betrifft, da sehr outstanding ist, was Wohnungen betrifft, die im Eigentum der öffentlichen Hand sind und auch zu bezahlbaren Preisen verkauft wird. Das gibt es auf keiner anderen Insel, auch auf Sylt nicht. Also insofern haben
also
hier
Vorbildcharakter
auch schon,
auch eingehalten, schon früh angefangen damit.
Genau,
ne?
Hier haben die Altvorderen also schon sehr früh, damals in den 80er Jahren, die alte Heimat aufgekauft, wo mehrere hundert Wohnungen.
War das die neue Heimat?
Neue Heimat, habe ich ja, alte Heimat gesagt?
Ja, ja, ist alte Heimat.
Ja, siehst du, ich bin immer tradiert unterwegs.
Ja, genau.
Da ist alte Heimat gleich die neue Heimat.
Ja,
neue Nein, natürlich Heimat, genau. Die neue Heimat, sorry. Und da sind mehrere hundert Wohnungen inkludiert und wir haben eine eigene Wohnungsgesellschaft, die also auch kontinuierlich Wohnungen weiter projektiert. Die Nachfrage ist natürlich auch deshalb so groß, weil auch gerade im Privatsektor alles, was nicht nied- und nagelfest war, verkauft wurde und der Spekulation freien Raum gab es.
Und die Preise könnt ihr als Gemeinde oder auch als Staatsbad ja gar nicht bezahlen, die dann auf dem Markt plötzlich auftauchen.
Nein, die können wir nicht bezahlen und da muss man eben auch einmal differenzieren. Also es kann ja auch nicht die ausschließliche öffentliche Aufgabe sein, dass Menschen, die hier arbeiten für andere touristische Anbieter, günstigen öffentlichen Wohnraum kriegen.
Ja.
Das ist eine Aufgabe, die ist für die gesamte Insel bestimmt, auch für den Privatsektor. Und insofern ist da sicherlich auch Handlungsbedarf, immer auf Seite der öffentlichen Hand, aber sicherlich auch auf Seite der privaten Hand. Da ist es aber so, dass in der Vergangenheit vieles verkauft wurde, vieles in Ferienwohnungen umgewandelt wurde. Letztendlich die Diskussionen dann immer sehr vermengt und vermischt geführt werden. Man muss das einfach mal voneinander trennen und die Fakten auch in den Vordergrund sehen, dass hier sicherlich viel getan wurde, dass aber sicherlich auch noch ganz viel Potenzial nach oben war. Was mir ein persönliches Ärgernis ist, und da mache ich seit vielen Jahren auch kein Hehl draus, das ist der Ausverkauf der Insel, der uns überhaupt nicht gut tut. Hier kommen Menschen hin, sehen unsere Insel wirklich als, ich sag mal, eine Geldanlage, als eine Investition. Sie haben
Spekulation.
Überhaupt gar keine Verbindung mit uns, treiben also die Preise hoch. Klar, wenn man kritisch ist, kann man immer sagen, der Norderneier oder die Norderneierin hat es verkauft. Die war am Anfang dieser Kette. Aber heute stelle ich eben auch fest, ich bin ja jetzt über 20 Jahre auf der Insel, die Verkäufe sind ja schon über mehrere Generationen. Das heißt also, das läuft in großen Teilen auch am Festland ab. Davon ist die Insel überhaupt gar nicht mehr berührt. Und wir kriegen hier allenfalls gerade noch mal mit, wer was an wen verkauft.
Nee.
Aber du weißt, dass das Eigentum einen hohen Rechtsstatus in Deutschland genießt. Das ist
richtig.
Auch alles gut so. Aber für uns Inseln ist das keine gute Entwicklung. Und der Bürgermeister hat das ja letztes Mal auch gesagt in der letzten Ausgabe, dass man auch auf Ebene der ostfriesischen Inseln beim Land Niedersachsen schon deutlich auch interveniert hat und auch vieles schon erreichen konnte.
Mhm. Ja, das ist, es hat natürlich auch, und das muss man da dazu sagen, wenn du sagst, es geht schon über mehrere Generationen, dass auch verkauft wird, mit Sicherheit nicht zu den Preisen, die wir jetzt momentan haben. Die Frage ist, ob das so bleibt oder nicht. Aber der Wohnraum an sich ist ja erstmal zumindest für die Personen, die auf der Insel arbeiten oder die auch sich vielleicht dort was suchen, der ist ja erstmal weg. Der wird ja auch so schnell nicht wiederkommen. Und wenn er am Markt angeboten wird, dann natürlich zu Preisen, die sich Normalsterblicher gar nicht leisten.
Ja, die sich absolut gewaschen haben und
ja.
Die auch in keiner Relation mehr stehen. Das sage ich auch ganz offen und ganz kritisch. Und wir haben eben das Problem, dass wir auch als öffentliche Hand relativ wenig Einfluss darauf nehmen können, sicherlich über Bebauungspläne und sicherlich auch über eine entsprechende Sensibilisierung. Aber Fakt ist auch, dass wir hier viele Eigentümer haben, und du sprachst das vorhin mal an, das Thema der Zweitwohnungssteuer.
Ja.
Das sind Menschen, die haben in der Regel eine Verbindung zu Norderney, weil die Zweitwohnungssteuer zahlst du ja nur dann, wenn du auch selbst nutzt. Das heißt
ja.
Also, das sind in der Regel auch Menschen, die eine Beziehung zu dieser Insel haben. Wer aber, ich sag jetzt mal, Ferienwohnungen gekauft hat als reines Investitions- und Renditeobjekt, der zahlt ja in der Regel auch keine Zweitwohnungssteuer, weil er sie ja selber gar nicht nutzt. Das heißt also, Schlechtestenfalls hat er überhaupt gar keine Beziehung zur Insel. Es gibt Menschen, die haben ihr Eigentum, die haben mit der Insel überhaupt nichts zu tun. Ich sag immer so, das ist wie, als wenn du jeden Tag einen gedeckten Tisch hast, der schön vorbereitet ist, wo alles drauf ist. Der dicke Braten, die Suppe, das Gemüse, der Salat, das Obst, leckerer Nachtisch.
Der Nachtisch wartet auch schon, genau.
Alles, und dann kommen immer welche dazu, die setzen sich einfach hin und die machen das auch jeden Tag. Und irgendwann würdest du ja auch sagen zu deinen Freunden, also weißt du, eine Flasche Wein kannst du ja auch mal mitbringen.
Ja, ja, genau.
Mhm. Und so ein bisschen so kommt mir das vor. Das ist ein reines Renditeobjekt. Und das sind auch Menschen, die uns sagen, jetzt seht mal zu, dass ihr hier unseren Gast bespaßt kriegt. Wir haben ja einen Haufen Geld für diese Wohnung zahlen müssen. Jetzt müssen wir ja auch irgendwie einen Rückfluss kriegen. Und damit das möglich ist, muss der Gast hier natürlich einen tollen Urlaub verbringen können. Die Infrastrukturen müssen super sein. Die Anbindungen müssen super sein. Und meine Reinigungskraft, die muss hier auch noch irgendwie günstig übernachten können. Mhm. Ne? Aber ich wohne irgendwo in Deutschland und
guck mal aufs Konto ab und zu, ne, und will sehen, dass da was sich bewegt. Genau.
Genau, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich glaube, das macht auch mal deutlich, wie das in Teilen hier läuft. Insofern komme ich dann vielleicht auch zu dieser Verbindung zu dem Hotel. Ich bin ja ganz oft persönlich dafür kritisiert worden, dass ich mich so einsetze für weitere Hotels hier auf der Insel. Ich sag mal ganz ehrlich, das sind Anbieter, die kümmern sich um ihren Gast. Die sehen das sicherlich auch als eine Investition und die wollen natürlich auch eine Rendite schaffen. Aber die schaffen gleichzeitig auch Arbeitsplätze. Die schaffen einen Wohlstand hier auf der Insel. Die zahlen in der Regel ihre Steuern hier auch auf der Insel. Also sie tun der Insel am Ende gut. Und diese Hotelbetten brauchen wir, um genau diesen Gesamtzusammenhang zu schaffen, dass wir nicht wie auf Sylt einen übermäßigen Ausverkauf haben, auch natürlich große Hotels, aber in Kontrast zu den Ferienwohnungen und der Privatvermietung, die angeboten wird. Und auch da differenziere ich zwischen den Investivferienwohnungen und den Einheimischen. Ich bin immer der Meinung, die Einheimischen müssen von dem leben können, wo sie hier wohnen, nämlich vom Tourismus. Ja, das ist noch für mich nochmal ein riesengroßer Unterschied. Ich habe nichts gegen Ferienwohnungen bei den Einheimischen und den Menschen, die hier leben und die auch eine Beziehung hier zur Insel haben. Das kann gegebenenfalls auch der Zweitwohnungsbesitzer sein. Aber die das hier als Rendite sehen, und das sind immer mehr Menschen, die sind kein Mehrgewinn für diese Insel. Im Gegenteil, sie schaden dieser Insel sehr, sehr, sehr deutlich und ziehen im Grunde Kapital ab. Und da ist mir jedes Hotelbett deutlich lieber als jedes Rendite-Ferienwohnungsbett, das also nur darauf abzielt und eigentlich ist denen die Insel völlig wumpe
völlig egal.
Und egal. Mhm. Ne? Und ich finde das wichtig, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, dass wir hier Menschen haben, die sich um unsere Gäste kümmern und nicht einfach erwarten, dass sich um die Gäste gekümmert wird. Ich meine, ich stelle ja auch nicht jeden Tag 10 Leute vor der Tür und sage, hier, das sind meine Gäste, bespaß die mal. Ne? Aber genau so ist es und das ist einfach nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung.
Nee, diese Entwicklung, ich meine, es gibt mit Sicherheit ja auch auf der Insel auch die einen sagen so, die anderen sagen so. Grundsätzlich sind das aber auch Entscheidungen, die auch über den Rat der Insel bzw. der Stadt Nord- oder Nein getroffen werden. Da sitzen ja auch Menschen drin, die ja von dem, was auf der Insel passiert, Ahnung haben, die im Zweifel schon über viele Generationen da leben. Wie ist denn der Blick aus deren Richtung? Weil es gab ja immer mal wieder Bemühungen zu sagen, wir müssen die Insel zumindest für solche Spekulanten unattraktiv machen. Ist das überhaupt möglich?
Also die sehen das natürlich genauso kritisch und haben in der Vergangenheit auch sehr viel versucht, dort also Einwirkungen zu schaffen. Und man hat ja auch auf Landesebene durchaus das eine oder andere erreichen können. Ich bin jetzt auch wirklich kein Baurechtler und ich bin auch kein Fachmann, was das betrifft. Ja. Aber am Ende des Tages ist natürlich die Handlungsmöglichkeit, was Privateigentum betrifft, dann auch sehr eingeschränkt. Das ist auch gut so. Ich betone das nochmal. Aber jeder, der Eigentum auf einer Insel besitzt, das muss man ja
Eigentum
auch mal in aller Deutlichkeit sagen,
so
das verpflichtet. Und auch da gibt es eine Entwicklung, die ich sehr, sehr, sehr unschön finde. Gerade im Bereich des Einzelhandels beobachte ich das, wenn ich in Teilen mal die Bausubstanz, also auch innerstädtisch sehe, der Geschäfte, die dort sind. Und der eine oder andere Pächter hat mich auch mal in die hinteren Räume geführt. Also das sind häufig auch, ja, ich sage das mal vorsichtig, Eigentümergemeinschaften, die das auch wiederum als reine Rendite sehen. Die lutschen diese Gebäude aus, investieren kaum etwas. Und das sind teilweise auch von innen so verranzte Häuser, dass das schon eine Frechheit ist von den Größenordnungen von Mietung, von Miete und auch den Mieterwartungen, die da an den Tag gelegt werden. Also, dass mich das schon wirklich auch sehr, sehr nachdenklich stimmt und auch wirklich verärgert. Und wir haben ja auch durchaus schon die ersten Entwicklungen hier auf der Insel, dass das ein oder andere Ladengeschäft, und ich sage das auch mal mit Recht, frei bleibt. Nicht, weil es kein Interesse gibt, sondern weil die Pacht oder die Mieterwartungen so hoch sind. Und weil zu wenig investiert wird. Und das ist fatal, wenn viel eingenommen wird, muss man auch darin investieren. Das ist doch völlig klar.
Ja, die Sache ist ja auch so, wenn ich durch Innenstädte auf dem Festland gehe, ist es ja in Teilen genauso. Die Erwartungshaltung ist natürlich eine andere von den Leuten, die dort eine Immobilie haben. Die einfach sagen, okay, Nordrhein-Neil läuft irgendwie immer. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Auch da steigen die Preise. Die Inflation gibt es auch auf Nordrhein-Neil. Corona hat es auch auf Nordrhein-Neil gegeben. Die Folgen hat es auch auf Nordrhein-Neil gegeben. Das ist ja kein rechtsfreier oder ein Raum, in dem plötzlich andere Regeln gelten. Dort herrscht ja auch Marktwirtschaft. Und mir ist beim letzten Mal, als ich da bei euch war, aufgefallen, ab und zu, wenn man so, sag ich mal, geradeaus blickt, dann geht es. Aber wenn man manchmal bewusst nach oben schaut, das heißt also in den ersten, zweiten Stock oder mal eine Straße geht, wo du sowas auch mal von hinten siehst, dann denkst du, boah, ja, also wenn da so alles runterblättert und abplatzt und wo teilweise dann der Mörtel runter ist und man direkt auf die Mauer guckt. Also es ist mir vorher nie aufgefallen, aber in letzter Zeit echt ehrlich vermerkt, weil ich ja auch durch die Tatsache, dass ich den Podcast mache, dann auch ganz mit anderen, manchmal ganz anderen Augen über die Insel gehe.
Ja,
das sagen dir einfach, wir wollen das meiste rauspressen, was geht?
Naja, wenn man keine wirkliche Beziehung zu einem Ort hat oder einer Feriendestination.
Oder zu seiner Immobilie vielleicht auch, ne?
Ich glaube schon, aber eine recht einseitige muss das ja sein. Ne?
Also ja,
da
stimmt.
Guckt man aufs Konto und wie der Zustand ist, ist eher peripher. Das ist aber langfristig einfach nicht gut gedacht. Das wissen wir alle. Wer es schluren lässt, der kriegt irgendwann die Quittung auch präsentiert und sei es deshalb, dass so ein Ladengeschäft leer steht. Und das kriege ich immer mehr mit, auch wirklich von ambitionierten Nordrhein-Neierinnen und Nordrhein-Neiern, aber auch von Leuten mit guten Ideen, die also erschrocken sind, was hier zum Teil auch an Pachten und Mieten abgerufen wird. Die mindeste Erwartung müsste dann auch sein, dass entsprechend investiert wird. Es gibt viele, die das vorbildlich tun. Aber es gibt immer mehr, die es eben nicht tun. Und da fällt es dann mit der Zeit einfach auch auf. Da fällt es nicht nur auf, die fallen dann auch ab im Vergleich zu dem, was dann auch andere tun. Und ich finde es auch nicht fair. Denen gegenüber, die diese Insel im Fokus haben, die alles dafür tun, dem Gast und auch den Einheimischen das so schön wie möglich zu machen. Und ich glaube, man muss jetzt aufpassen. Ich hatte den Eindruck, als ich damals vor über 20 Jahre, Ludger, ist das auch schon wieder
her. Ja, ich weiß. Das ist deswegen, du kennst die Insel lange.
Die Insel war erfolgreich. Man musste nicht viel tun. Das Geld kam von selbst. Und also hat man sich auch so ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht. Und das Ganze findet jetzt auch auf Ebene von Investoren statt. Die denken, ist alles nicht so. Hauptsache, die Kasse stimmt. Und das ist ein Trugschluss. Und da stellen hier auch immer mehr Einheimische, aber auch erste Gäste fest. Und ich will jetzt nicht sagen, Nordanei geht unter im morbiden
Absolut
Charme.
Absolut nicht, nein.
Gar nicht, also dazu haben wir viel zu viel gemacht in der Vergangenheit.
Ja, klar.
Aber man muss deutlich sagen, wäre denn Anfängen und da muss man dann auch schon mal ein klares Wort finden.
Kann man mit den Leuten, mit den Investoren überhaupt über solche Sachen reden oder lassen die sich von irgendwelchen Anwälten vertreten, schreiben undefiniert und unzuverlässig zurück oder wie läuft das dann? Kann man mit denen sprechen und sagen, pass mal auf, Junge oder Mädel, hier, pass mal auf, hier, die Hütte wird langsam zum Verkehrshindernis und vielleicht müssen die Hütte sogar sperren oder sonst irgendwas. Ist sowas überhaupt möglich oder reagieren die da gar nicht drauf?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich werde natürlich auch aufgrund dessen, dass ich ja schon einige Abhandlungen oder auch das eine oder andere Vorwort mal geschrieben habe in unserem Magazin dazu, danach auch in aller Regel sehr kritisch angegangen. Häufig aber von den Personen, die ich eigentlich gar nicht in erster Linie meine.
Ja.
Weil die, die sich dann angesprochen fühlen, fühlen sich natürlich ungerechterweise angesprochen. Und die reagieren auch deshalb darauf, weil ihnen diese Insel ans Herz gewachsen ist und weil sie eben genau so nicht definiert werden möchten. Und darum differenziere ich oder versuche das auch
mal klar zu differenzieren.
Ne? Ja. Aber natürlich werde ich auch auf der Straße häufig angesprochen, auch von Zweitwohnungsbesitzern, von denen ich dann immer auch nicht weiß, ob sie tatsächlich eine Zweitwohnungssteuer zahlen, weil sie selbst nutzen oder nicht selbst nutzen. Das sehe ich ja nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Die dann aber sagen, ihr müsst hier mal mehr Veranstaltungen machen, ihr müsst hier mal mehr dies, ihr müsst hier mal mehr bezahlbaren Wohnraum für meine Reinigungskraft haben. Und dann sage ich immer, dann nehmen Sie doch eine Ihrer 5 Ferienwohnungen und bringen Sie da doch zu einem vernünftigen Preis Ihre Mitarbeiterin unter. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihre Reinigungskraft beherbergen muss? Das ist doch also auch Ihr ureigenstes Interesse. Ne? Dann fangen die an, mit mir in die Diskussion zu gehen. Am Anfang ist die immer sehr hitzig und die Erfahrung ist, dass ich es durchaus schaffe, die auch ins Grübeln zu bringen, dass man auch eine Eigenverantwortung hat, dass, wie sagtest du das vorhin so schön, Eigentum auch verpflichtet in jeder Form. In jeder Form und man nicht nur immer die Rosinen rauspicken kann, da bin ich wieder beim schönen, gedeckten touristischen Tisch. Ne, ich picke mir also die Rosinen raus, also das Teuerste, nämlich die Übernachtung, habe ich schon mal abgegriffen und alles andere, seht mal zu, dass ihr das hier schön hinkriegt, eure Insel. Das ist ja keine Form von Zusammenarbeit, die wir uns dauerhaft vorstellen.
Die Frage ist natürlich auch an der Stelle, es wird ja schnell mal so pauschalisiert. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sowas auch mal aufdröselt. Wie du gerade schon gesagt hast, dass man im Gespräch vielleicht einfach mal den Leuten, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben, wo die Unterschiede sind zwischen Zweitwohnung, zwischen Eigentum und Hotel und zwischen Eigentum und Vermietung und Renditeobjekt. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man, und dafür ist ja so ein Podcast auch da, dass man den Leuten mal so, auch die uns zuhören, einfach mal so ein bisschen erklärt, wie so eine Insel funktioniert. Ich glaube, das haben wir in den letzten Mal schon auch bei einigen Themen schon aufgegriffen. Die Zündschnur finde ich allerdings, und das ist, glaube ich, nicht nur etwas, was jetzt auf dieses Thema zutrifft, sondern auch auf anderes, bei vielen, glaube ich, mittlerweile relativ kurz, wo früher noch Leute tatsächlich gesagt haben, ich höre mir mal deine Meinung an, vielleicht denke ich mal drüber nach, vielleicht revidiere ich auch das eine oder andere von meiner Meinung, vielleicht kommen wir uns irgendwie entgegen, aber es ist so mittlerweile so eine Kompromisslosigkeit da, so eine Aufgeregtheit, die permanent sofort da ist. Und was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man sich sofort angegriffen fühlt, sondern es ist ja eigentlich kein Angriff, sondern es ist einfach eine Gedankenanregung.
Naja, und man muss das ja einfach auch mal faktisch darstellen. Man kann gerne unterschiedlicher Meinung sein,
ja, das ist okay.
Auch zu dem, wie ich das definiere. Na, also natürlich habe ich auch den ein oder anderen Zweitwohnungsbesitzer, der mir sagt, also Herr Loth, das lasse ich so nicht stehen. Ich komme seit Jahrzehnten hier auf der Insel. Meine Eltern waren hier, meine Großeltern. Ja. Ich pflege hier eine absolute Verbindung. Und da sage ich auch, es muss sich keiner angesprochen fühlen, der nicht angesprochen ist. Aber wir können auch nicht so tun, als gäbe es diese Probleme nicht. Und wir können auch nicht so tun, als habe hier keiner eine Verantwortung für irgendwas. Und die wird eben sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und allein die Entwicklung der Zimmervermittlungen hier auf Norderney, also als ich damals kam, gab es vielleicht die ein oder andere private Zimmervermittlung. Dann gab es noch eine größere Vereinigung eines Fremdverkehrsvereins unter Staatsbad. Mittlerweile agieren hier 15, 16, 17 Zimmervermittlungen. Das zeigt ja sehr deutlich im Full-Service, die also ganz viele Ferienwohnungen verwalten für X und Y, die gar nicht auf der Insel präsent sind, die auch kein Gastgeber sind, die im Grunde ihr Geld auf das Konto in ganz Deutschland überwiesen bekommen. Das heißt also, der Abfluss des Geldes von der Insel ist klar. Und am Ende des Tages gibt es sicherlich auch umgekehrt Wohnungsbesitzer, die sich kümmern, die sich einbringen und sich auch identifizieren mit der Insel. Das ist unbenommen so. Und die geht es auch nicht. Und es geht schon gar nicht um die einheimischen Ferienwohnungsbesitzer. Also da finde ich das völlig selbstverständlich. Aber ich wage trotzdem zu sagen, wir haben hier deutlich zu viele Ferienwohnungen, die nicht wirklich sich direkt, sondern nur indirekt um ihre Gäste kümmern. Und das wird schwierig im Dienstleistungsbereich. Und da schließen sich ja auch Kreise. Ludwig,
ja,
da haben wir auch schon oft drüber gesprochen.
Haben wir schon drüber gesprochen, genau.
Du findest ja immer schwerer auch nur Reinigungskräfte und Dienstleister, die bereit sind, auch an den Wochenenden zu arbeiten, die abends arbeiten müssen. Und Zimmervermittlung im Full-Service ist ein Knochenjob. Das muss man mal deutlich sagen.
Ja. Koppelt sich die Insel damit so ein bisschen von den anderen Gepflogenheiten ab? Du hast ja vorhin gesagt, dass alles immer teurer wird, etc., etc. Der Immobilienmarkt, zumindest wenn man auf dem Festland mal guckt, wenn man, du hast ja auch irgendwie eben deine familiären Wurzeln an der deutsch-niederländischen Grenze. Mittlerweile sieht man, es gibt wieder irre viele Häuser zu kaufen, auch zu Preisen, wo man sagt, okay, die sind aber deshalb so niedrig, weil da muss erstmal richtig was dran gemacht werden. Und wenn du das so richtig wieder aufrüschen willst, dann brauchst du schon auch richtig Asche. Koppelt sich da die Insel oder ist sie noch ein bisschen abgekoppelt von dem, was auf dem Festland passiert, weil Norderney eben attraktiv ist an sich und da eben noch hohe Preise verlangt werden können?
Ich glaube, die Attraktivität, die gilt für alle Inseln. Also
absolut,
ein beschränkter Raum, der also sich einer großen Beliebtheit erfreut, der hat natürlich immer eine andere Ausgangssituation als am Festland. Ich glaube, dass seit Corona gerade im Tourismus Entwicklungen am Festland sind, die uns natürlich noch attraktiver machen für Investoren und Renditehaie. Die schauen natürlich auf diesen Raum und finden das als Anlage hochattraktiv. Gerade weil es am Festland so risikoreich geworden ist. Also überleg mal, wie viele Gastronomien seit Corona geschlossen haben, wie viele touristische Anbieter wechseln vom Fenster, was wir hier 1:1 mitbekommen, wie viele Künstler, also im Bereich von Kultur und Kulturschaffen, Musiker, einfach gar nicht mehr da sind, die die Branche gewechselt haben, weil ihnen das zu uns steht und zu unsicher geworden ist. Und dieses ganze Konglomerat, was ja dann eben auch eine Destination ausmacht, das ist ja nicht nur das Schlafen. Also ich sag mal, das Schlafen ist sogar das Selbstverständlichste.
Absolut,
dass heute eine Wohnung vernünftig sein muss, im Bett vernünftig sein muss, dass alles sauber ist und modern sein soll. Also es sind Themen, da
WLAN,
redet,
Fernseher, Föhn, top, das ist ja alles normal.
Da redet man gar nicht mehr
drüber. Nein,
aber
nicht.
Das Ganze drumherum, das ist ja doch das Entscheidende, neben dem Naturraum, weil die Menschen auf die Inseln kommen. Also oder eben speziell, um es jetzt mal auf Norderney runterzubrechen, auch zu uns kommen, weil wir eben ein riesiges Veranstaltungsprogramm haben, weil wir so viel investiert haben in unsere Infrastrukturen. Und für die, die sich hier einsetzen für die Insel, und auch für die vielen privaten Anbieter, die hier echt investiert haben in den letzten Jahren, ist das ein echter Schlag ins Gesicht von denen, die denken, sie können hier die Immobilien auslutschen und müssen nicht investieren und können für teuer Geld verpachten oder vermieten. Das ist wirklich konträr.
Auf der anderen Seite, wir reden ja dann immer noch über eine Insel, die nach wie vor, und das hast du ja selber auch gesagt, sehr attraktiv ist für alle möglichen Leute, also nicht nur für die Leute, die vielleicht eine Verbindung zu Norderney haben oder die als Touristen kommen oder die dort eben auch ein Gewerbe aufbauen. Aber du hast gerade auch schon mal gesagt, während den Anfängen. Also wie kriegt man das denn hin, dass man auch, was weiß ich, über Stadtrat oder was anderes auch Voraussetzungen schafft, wo sich Leute an gewisse Spielregeln auch halten müssen. Kann man darauf Einfluss nehmen, in denen man sagt, ihr braucht, also ihr müsst, um das Stadtbild zu erhalten, auch Investitionen tätigen, damit das Stadtbild auch so bleibt, wie es ist? Oder ist man da völlig machtlos?
Also man ist natürlich nicht machtlos. Und du siehst ja, die Tatsache, dass wir das Ganze hier in einem Podcast besprechen,
ja,
ist ja auch schon, wenn du so willst, etwas, was der Sache dienen kann. Also ich bin der Meinung, dass man es überhaupt auch deutlicher und öfter formulieren muss, dass wir so etwas hier auf der Insel nicht wünschen und nicht haben möchten. Ich habe auch mal einen Investor vor mir sitzen gehabt, der mir dann irgendwann sagte, als ich mit meinen Argumenten auch zu Ende war, da sagte er dann so ganz polemisch, ja, ich sehe schon, Sie wollen mich hier ja nicht haben. Und da habe ich gesagt, wenn Sie das so sehen wollen, dann kann ich das besser nicht formulieren. Mhm. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen niemanden, der hierher kommt, uns die Preise hochjagt, die Insel sozusagen mit seiner Immobilie abfrühstückt und hoch und trocken zu Hause sitzt. Da können wir für unsere Inselgemeinschaft überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Und dann bin ich auch wieder bei dem Thema Lebensraum. Also für den Lebensraum ist ja auch entscheidend, dass wir unseren Wirtschaftsraum kompatibel zum Lebensraum haben. Das heißt also, wer hier sein täglich Brot verdient, der muss sich auch in der Gemeinschaft einbringen, ne? Und da reicht es nicht, irgendeine Zimmervermittlung anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt hier vier Ferienwohnungen und möchte einen Haufen Geld damit verdienen, mhm, und jetzt sehen wir mal zu, dass das klappt, ne? Und den Rest machen alle anderen.
Und der Lebensraum, und das ist ja auch, der ist ja dann beschränkt. Ich meine, das liegt ja einfach daran, dass ihr eine Insel seid. Also da kann man ja auch nicht ausweichen in dem Sinne. Und der ist eben ja auch für alle da. Ich glaube, dass schon manchmal bei einigen Leuten so das Gefühl ist, also ich habe die Kohle und ich bestimme jetzt hier, wo es lang geht. Das mag ja auch oftmals so sein. Aber du hast ja zu Recht gesagt, dass der Lebensraum ja auch für alle anderen Norderneierinnen, Norderneier und auch für die Gäste da ist. Also da, man muss sich dann schon irgendwie auch an einem engen Raum so zusammenraufen, dass diese Gemeinschaft auch funktioniert.
Ja, wir haben ja, weil du ja vorhin auch nach Maßnahmen fragst, zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, als Staatsbad haben wir regelmäßig Kurse bzw. Infoabende für Erbschaft, also Vererbung angeboten. Ja. Und da sind wir immer gefragt worden, warum macht ihr das? Mhm. Weil wir das hier eins zu eins mitkriegen. Also wenn du einfach mal reflektierst, wie das Ganze beginnt, ist es ja so, wenn Eltern verstorben sind und da ist ein Haus, was weiß ich, in der Nordheim-Siedlung oder sonst wo auf der Insel, dann ist da häufig eine Erbengemeinschaft, 3, 4 Kinder.
Richtig.
Da ist es einem einzigen fast schon nicht möglich, das Haus zu halten, wenn er alle anderen auszahlen muss. Darum ist es wichtig, dass man so etwas eigentlich zu Lebzeiten, nicht nur eigentlich, sondern das sollte man zu Lebzeiten klären, wenn es einem wirklich wichtig ist, dass auch Norderneier und Norderneierinnen für die Zukunft, nämlich die eigene Familie, auch eine Chance hat, auf der Insel zu bleiben. Ich finde es toll, dass viele junge Norderneier im Moment wieder versuchen, zurückzukommen. Aber es ist denen, wenn die Eltern kein Eigentum haben, so gut wie überhaupt nicht möglich, zu einem bezahlbaren Preis hier überhaupt Mietwohnraum zu kriegen, um zurückzukommen. Also da muss man schon gute Connections haben, gute Verbindungen. Oder so wie wir als Staatsbad zum Beispiel haben wir ja 100 Wohnungen gebaut in den letzten 5 Jahren für eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für unsere Pachtbetriebe. Ja, das heißt also, wir sind ganz aktiv daran, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Da sind wir als touristische Einrichtung im Übrigen auch relativ einzigartig. Und ich bin immer ein wenig irritiert, wenn so gesagt wird, ihr müsst mehr tun und ihr tut ja gar nichts. Die Fakten sagen etwas anderes. Wo zu wenig, definitiv, und das zeigen die Fakten auch, zu wenig stattfindet, ist wirklich im Privatsektor. Ich fände es auch gut, wenn es da mal einen Zusammenschluss auch von mehreren Anbietern, auch größeren Anbietern gäbe, die sich da Gedanken machen. Ich weiß, dass es da auch wieder immer Anläufe gibt, aber da ist Luft nach oben und man kann diese Dinge auch besprechen. Sicherlich ist es auch so, dass Dinge sehr bürokratisch heute sind, dass Entscheidungen sehr lange dauern, auch auf politischer Ebene. Also zu kritisieren gibt es sicherlich viel. Aber auf Norderney wurde auch viel getan und das Ungleichgewicht muss natürlich durch den Privatsektor auch mal wieder eingefangen werden. Da kann es nicht immer nur heißen, bei uns wird teuer vermietet und günstig gewohnt wird bei der öffentlichen Hand. Das geht auch nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, und das ist ja auch etwas Geben und Nehmen. Ich will jetzt Kennedy nicht zitieren, aber trotzdem, es geht ja auch darum, dass Menschen, die sich auf der Insel engagieren, ja auch was davon haben. Also es reicht ja nicht aus, wenn ich als Norderneierin oder Norderneier jetzt sage, okay, ich habe jetzt mich jetzt so aus dem Fenster gelegen, ich habe so viel investiert und andere werden anders behandelt. Ich kann das schon verstehen. Nur wir müssen ja vielleicht nochmal den Bogen kriegen. Wir haben jetzt vom Lebensraum ja schon gesprochen, aber für die Touristen an sich wird sich ja erstmal nichts ändern, außer dass eventuell die Hotelpreise oder sonst irgendwas dann doch schon ein bisschen gestiegen sind, was ja aber auch auf dem Festland in Teilen nichts anderes ist. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was völlig normal ist.
Ja, also die Inseln gelten immer als etwas teuer. Das ist auch richtig so. Sie sind aber auch ein Lieblingsort und auch ein sehr begehrter Ort. Und das ist dann eben auch eine Frage des Angebots und auch der Nachfrage.
Genau.
Ne?
Ja,
und insofern ist aber trotzdem auch wahr, dass in den letzten Jahren hier unglaublich viel trotz allem investiert wurde, dass wir auch nach wie vor auch nach Corona sehr schnell wieder in unser gewohntes Fahrwasser, auch was Anspruch betrifft, gekommen sind. Trotzdem ja alles wirklich auch sich sehr verändert hat.
Ne? Also ich wollte gerade sagen, also das meine ich vorhin mit abkoppeln. Also wenn ich jetzt gucke, was auf dem Festland passiert, nicht nur was die wirtschaftliche Lage betrifft, sondern wir sind in verschiedenen Krisenherden gerade unterwegs. Wir erleben gerade, dass auch andere Mächte, sag ich mal, auch mal versuchen, sich so ein bisschen abzukoppeln von der ehemaligen europäischen Dominanz. Wir sehen gerade eine Abwanderung von Kapital, wir sehen eine Abwanderung von Firmen und so weiter, dass so etwas nicht auf Norderney ankommt und man immer das gleiche Level haben will. Das erschließt sich mir dann eben nicht ganz. Also, dass diese Ansprüche nach wie vor so hoch sind, aber ansonsten genauso auf dem gleichen Level ja auch die Schwierigkeiten da sind, wie sie woanders auch sind.
Ja, das da kann ich dir durchaus recht geben. Ich zögere deshalb, weil ich gerade nochmal im Kopf mich sortieren muss, wie ich das finde, was du gesagt hast. Denn ich glaube, dass du recht hast auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir ja für viele sowas wie ein Zufluchtsort aus dem Alltag.
Ja, ja, genau.
Genau bei uns wollen sie ja nicht über solche Dinge nachdenken. Ich kann mich erinnern, dass, ich glaube, ich habe das auch mal erzählt, als der Ukraine-Krieg ausbrach, haben wir aus Solidarität auf der Promenade an den Fahnenmasten die Ukraine-Fahne aufgehängt. Da hat mir ein Oberbürgermeister einer nicht ganz unbedeutenden Stadt in Deutschland ein nettes Schreiben geschickt und hat gesagt, also wenn ich in Urlaub bin, möchte ich nicht auch noch auf Ukraine-Fahnen gucken und irgendwie an Krieg erinnert werden und so weiter. Und,
also ich blende das Leben mal aus. Das
ich, blende das Leben aus. Ich habe ihm, da kannst du von ausgehen, eine nette Rückantwort geschickt und habe ihm natürlich auch gesagt, auch gerade vom Hintergrund unseres eigenen Lebensraumes, dass er ja als selbst als Bürgermeister nachvollziehen müsste, dass wir uns auch als Menschen, die wir hier leben, gerne äußern und solidarisch zeigen möchten. Und wir da unsere Gäste nicht so gerne fragen würden, ob es ihnen passt oder nicht. Mhm. Aber am Ende des Tages habe ich verstanden, was er meint. Also ein Stück weit heile Welt hier zu finden, auch nach Corona. Also es war ja so, dass die Schleusen geöffnet wurden, als das erste Mal wieder Tourismus zugelassen wurde. Und das war ja wie eine Invasion.
Ja, absolut.
Also die Menschen haben sich gesehen nach ihrem Frühjahr, nach ihrem Urlaubsort. Und das sind wir für viele. Das ist ja auch etwas
ist ja auch
Schönes.
Gewünscht. Ja,
das
natürlich,
ist gewünscht.
Ungenommen.
Und deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, das ist das Wegblenden der wirklichen Probleme dieser Welt. Auch ganz bewusst. Das kann man sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite sind wir für viele ein Ort, wo das gelingt. Und das kann ja auch was sehr Beruhigendes und sehr Schönes sein, dass man noch ein Fleckchen Erde hat, wo einem die Ängste des Alltags nicht ständig einholen. Aber das darf uns kein Sand in die Augen streuen.
Nee, für die anderen Dinge nicht, das wollte ich damit sagen.
Ja,
ne?
Genau.
Ich kann das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, also dass man diesen Sehnsuchtsort hat. Und es wird sich ja also zumindest, wir haben ja Themen mal angesprochen. Das heißt ja nicht, dass wenn wir so etwas ansprechen oder auch du nochmal ganz klar darauf hinweist, dass deshalb die Insel dem Untergang geweiht ist. Das ist ja weit, weit weg von dem, sondern man muss eben ab und zu auch mal Dinge ansprechen, weil unter vorgehaltener Hand wird ja schon darüber gesprochen. Ich finde es immer nur so schade, und das ist ja heute auch in diesen ganzen Bubbles, in den Blasen so, dass die Leute sich nicht mehr austauschen, dass sie im Zweifel die Fakten noch nicht mal kennen und dann auch nicht in der Lage sind, etwas zu beurteilen, sondern rein aus der Emotion heraus irgendetwas anklagen oder etwas schlecht finden oder etwas verurteilen. Und deswegen ist es ja auch so ein Podcast durchaus zugetan, dass man das ab und zu mal anspricht, wenn dort solche Sachen im Raum schweben, weil dadurch kann man es auch aufklären. Wir haben halt die Zeit, es zu tun. Es ist eben nicht die 1,30 Aufmerksamkeit oder die 30 Sekunden, die du bei Insta hast oder bei TikTok.
Nee, das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, dass das wichtig ist und auch für die Zukunft wichtig bleibt, dieses Thema auch offen zu formulieren und sich auch selbstkritisch zu hinterfragen. Also ich habe auch oft darüber nachgedacht, dass wir hier natürlich auch in den letzten 20 Jahren, gerade in der Zeit, wo ich eben als Co-Direktor hier auch maßgeblich für den Tourismus zuständig war, natürlich ganz viel Qualitätsoffensive betrieben haben. Und auch mir ist bewusst, dass wir als touristische öffentliche Einheit natürlich sehr die Qualitätsentwicklung des Ortes in den Fokus gestellt haben. Und das führt natürlich dazu, dass so ein Ort immer attraktiver und attraktiver wird. Na, ich habe vor kurzem einen Podcast der Inselkinder gehört. Da musste ich für mich so ein bisschen schmunzeln. Da sagte dann einer der Sprecher dort, und dann kam ja Engel und Völkers und dann wurde diese Insel ja immer attraktiver. Also es ist jetzt nicht das Verdienst von Engel und Völkers, dass die Insel immer attraktiver wurde. Also dafür haben die Menschen, die hier arbeiten und leben, sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Hand, bei der Stadt, beim Staatsbad und auch bei den Stadtwerken schon gesorgt, dass die Insel immer attraktiver wird.
Genau, und dann springen andere drauf.
Ist und doch logisch, da kommen dann die anderen, die drauf springen und dann sind wir wieder bei diesem gedeckten Tisch. Ja. Das sind ja genau Einrichtungen, die kommen immer dann, wenn der Tisch fertig gedeckt ist.
So, genau.
So, und dann wird nämlich ordentlich gegessen und geschwatzt, um in diesem Bild zu bleiben. Und der Erfolg wird dann gefeiert, weil alle anderen dann auf einmal dicke Bäuche haben. Dann sind alle dabei gewesen. Und kritisch wird auf die geschaut, die also die Ärmel hochgekrempelt haben und dann auf einmal die Schuldigen sind. Ne? Ja, ihr wolltet ja immer hier Qualitätsoffensive haben und so weiter. Nein, nicht nur wir, auch unsere Gäste wollen das. Unsere Gäste, um das auch mal zu sagen, kommen hierher und zahlen ja auch viel Geld. Die möchten natürlich auch sehen, dass was passiert. Die möchten sehen, dass ihre Ferienwohnung schön in Ordnung bleibt. Die möchte sehen, dass ihr Stammhotel sich weiterentwickelt, renoviert und mal eine andere Speisekarte hat. Die möchten sehen, dass das Badehaus sich weiterentwickelt, dass das Angebot sich weiterentwickelt, dass
wir
zeitgemäß Veranstaltungen anbieten und so weiter, die Strände und so weiter. Wir sind ja fast schon so weit, dass viele sagen, wenn es stürmt, also der Strand war voll mit Sand, das muss da weg. Na, wohl wissend, dass wenn es stürmt, manchmal über Tage man gar nicht so schnell nachkommen kann, wie der Sand da wieder liegt. Ja. Also die Anspruchshaltung ist ja auch geweckt worden, aber sie ist eben auch da. Und natürlich macht man durch Qualifikation auch eine Differenzierung zu anderen Anbietern. Davon setzt man sich ab. Insofern war das eben auch eine Strategie, bei der alle dabei waren, die aber auch, wenn man selbstkritisch draufschaut, natürlich dazu führt, dass so eine Insel insgesamt an Attraktivität gewinnt. Und dann kommen sie alle. Ne? Wie sagt man so schön, die Schmeißfliegen und setzen sich auf den Haufen drauf, der schwer erarbeitet wurde. Ne?
Okay, also ich fand es jetzt zumindest insofern sehr lehrreich, dass ich auch noch ein bisschen was dazugelernt habe, nämlich über die Strukturen. Ich finde es immer gut, wenn auch faktenbasiert berichtet wird. Ich finde es natürlich auch gut, wenn sich Leute auf so einen Podcast, wie wir den machen, melden und einfach sagen, wusste ich nicht oder sehe ich anders. Also auch dieses wieder ins Gespräch kommen über solche Themen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dazu dient ja in gewisser Weise so ein Podcast auch.
Ich finde immer wichtig, dass man die Themen nicht aneinander ausspielt. Also Wohnung statt Hotel, Und Ferienwohnung dies und Zweitwohnung das. Das wird alles miteinander munter vermischt und vermengt. Und das,
es ist etwas komplexer.
Sollte man nicht tun. Das ist sehr viel komplexer. Man sollte dort hinschauen. Ich glaube, dass jedes Hotel hier auf Norderney seine Berechtigung hat. Ich glaube nach wie vor, dass wir keine weiteren Betten hier auf der Insel brauchen. Aber am Ende des Tages müssen es auch die richtigen Betten sein. Und das Hai liegt nicht in der ausschließlichen Ferienwohnung, schon gar nicht als Renditeobjekt. Das halte ich für eine völlig falsche Entwicklung, weil dann werden wir irgendwann dort sein, wo Sylt heute schon ist.
Heute schon ist.
Nämlich im Komplettausverkauf, wo also kaum noch Einheimische leben, weil alles wirklich verkauft ist. Und man nicht mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die sich das Leben auf der Insel leisten können. Da muss ein zweiter Bahndamm gebaut werden oder im Fall von Norderney die dritte und vierte Personenfähre oder Personalfähre fahren, die also regelmäßig und am besten abends um 11 Uhr noch den letzten nach Hause bringt, damit er günstig am Festland wohnen kann. Das kann keine Entwicklung sein, die wir hier haben wollten. Sondern da muss man laut sagen, das wollen wir nicht. Wir möchten, dass dauerhaft der Lebensraum sowohl für den Gast, aber insbesondere auch für die Menschen,
für die hier leben, genau,
und Einheimischen attraktiv bleibt. Das muss man deutlich formulieren.
Das war jetzt ein bisschen das Schlusswort. Wort zum Sonntag will ich jetzt nicht sagen, aber ich fand jetzt, das war doch schon einen längeren Zeitraum, hat es einen längeren Zeitraum eingenommen, als ich gedacht hätte. Aber ich denke mal, es werden wieder Reaktionen kommen. Wir sind da auch ganz offen, vor allen Dingen du, Willem, der da so drinsteckt. Vielleicht können wir jetzt ja nochmal, weil die Zeit doch ein bisschen fortgeschritten ist, einfach nochmal gucken. Wir haben beim nächsten Mal, nämlich für die Dezemberausgabe, uns einen Gast eingeladen, etwas außergewöhnlich, ein bisschen klein, aber es liegt einfach daran, auch am Alter. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, und da freue ich mich total und wir machen es auch so ein bisschen spannend. Also es ist unser neuer Kinderkodirektor und der wird sich dann selber vorstellen und der freut sich schon riesig darauf.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Ganz erstmal, lustiger Kerl und also ich glaube, das wird eine lustige Sendung.
Ich freue mich drauf.
Ja.
Super, super, super. Hatte ich noch nie, also zumindest so junge Gäste, die dann auch eben eine Stunde mit dabei sind. Danke dir erstmal, Willem, für die Offenheit, auch für die vielen Infos, die wir jetzt auch verpacken konnten hier. Und ich würde einfach sagen, das ist der November und wir freuen uns auf den Dezember. Dann sind wir schon wieder 4 Wochen weiter, dann ist Weihnachten noch näher. Und ich sage erstmal, bit animal und tschüss und hey, not a night.
Ja, ich danke dir, Ludger, und wünsche allen Zuhörern eine schöne Herbstzeit und hey, not a night.
Hey, not a night. Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.